Im heutigen Podcast sprechen wir über das Thema Demokratie, worauf es wirklich ankommt. Wir sprechen über ihre Wurzeln in der griechischen Antike und was die dort entstandene Idee der Demokratie uns heute noch zu sagen hat. Viel Freude beim Zuhören.
Denkduett. Der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zum 16. Denkduett heute Abend zum Thema Demokratie. Da freue ich mich riesig drauf. Ich selbst werde mit Christoph Quarch heute das Vergnügen haben, über dieses Thema ins Gespräch zu kommen und zu duettieren. Ich selbst bin Nicolas Dierks. Und wir sprechen heute über das Thema Demokratie. Ein Thema, das uns natürlich momentan alle sehr beschäftigt. Ich selbst bin rege auf der sozialen Plattform Twitter unterwegs und habe heute mal wieder ein bisschen den Finger in den Wind gehalten, um die Stimmung zu schmecken. Und insgesamt ist die Stimmung ziemlich frustriert und ziemlich aufgeheizt. Wir alle wissen, worum es sich momentan dreht. Die dritte Welle von Covid-19 ist am Anrollen. Und an allen Fronten haben wir das Gefühl, dass vielleicht die Regierungsorgane unseres Landes es doch nicht so gut regeln, wie wir uns das vielleicht wünschen würden oder wie sie es hätten können oder auch zukünftig könnten. Manche sprechen dabei sogar schon davon, dass die Demokratie als Staatsform selbst in die Krise geraten sei. Und das ist immerhin schon ein starker Tobak, denn vielleicht erinnert sich der eine oder andere oder hat es mal gehört, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Frankfurter Institut für Sozialforschung unter Adorno und Horkheimer eine Umfrage in der deutschen Bevölkerung durchgeführt. Was halten Sie von der Demokratie und wie sehen Sie die Aussichten in Deutschland? Und das Ergebnis war erschreckend pessimistisch. Ja. Dann so über das Wirtschaftswunder waren wir eigentlich alle hinweg ziemlich euphorisch und dachten, es ist alles wunderbar. Aber im Moment sieht es ja ganz anders aus, wenn man sich die Stimmung im Lande anschaut. Wir beobachten also vielleicht so etwas wie ein Unbehagen oder sogar eine Krise der Demokratie. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir sowas diagnostizieren wollen, müssen wir wissen, wovon wir eigentlich reden. Also was ist überhaupt Demokratie? Das wäre ja geraten, um wirklich produktiv miteinander zu streiten, uns darüber Klarheit zu verschaffen. Und ein Weg, das zu tun, wäre die Hinwendung zu ihrem Ursprung in der europäischen griechischen Antike. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders, heute Abend mit dir, Christoph, darüber sprechen zu können, denn du bist ja ein leidenschaftlicher Experte. Du veranstaltest ja neben deinen vielen Büchern sogar philosophische Reisen quasi in die griechische Antike, indem du dort Städten von historischer Bedeutung besuchst und dort mit Leuten diesen Geist wieder wachrufst. Ich freue mich, dass du uns heute diesen Geist des antiken Denkens zum Thema Demokratie etwas näher bringen willst. Also zunächst einmal wäre ja die Frage, muss man das überhaupt? Ist es nicht über die ganze Zeit einfach das Gleiche geblieben? Wir wissen doch, was Demokratie ist. Warum sollten wir uns denn überhaupt jetzt nochmal mit den antiken Denkern auseinandersetzen? Was meinst du dazu?
Ja, erstmal herzlichen Dank, lieber Nico, für die freundliche Begrüßung und auch von meiner Seite nochmal allen einen schönen Abend. Ja, mich freut es auch, dass wir über das Thema Demokratie reden. Es ist, glaube ich, an der Zeit, darüber zu reden. Nicht so sehr, weil die Demokratie nach meinem Dafürhalten jedenfalls hier bei uns wirklich schon in einer Krise ist, aber ich glaube, sie ist gefährdet. Aber sie ist halt gefährdet vor allen Dingen unter dem Aspekt, was sie eigentlich ihrem Wesen nach ist. Also es könnte sein, dass die Demokratie unter unseren Händen nach gerade verwest, also ihr Wesen verliert. Und wir das nicht so richtig mitbekommen. Und da ein bisschen Einhalt zu gebieten, könnte eines der Ziele sein, die wir heute Abend miteinander verfolgen. Ich glaube tatsächlich, dass die Demokratie an der Oberfläche noch in unserem Lande ganz gut funktioniert, wie jetzt auch die Wahlen am Wochenende gezeigt haben. Sind politische Veränderungen möglich? Da ist etwas in Bewegung. Das ist immer ein Zeichen von Lebendigkeit. Aber wie gesagt, mir geht es eigentlich ein bisschen mehr darum, heute auch mit dir darüber nachzudenken, was eigentlich so die Idee der Demokratie ist. Und in der Tat, da glaube ich, sind wir ganz gut beraten, wenn wir uns den alten Griechen zuwenden. Denn die haben ja irgendwann mal dieses Baby aus der Taufe gehoben, das sie dann auf den Namen Demokratia getauft haben. Und wie so oft, wenn man sich mit den Ursprüngen beschäftigt, dann ist man auch sehr stark sozusagen dem Wesen dessen, was da sich zeigt, auf der Spur. Also mein Eindruck ist immer, am Ursprung treten die Dinge besonders klar zutage. Und das geht schon los natürlich mit dem Wort, ja, Demokratia. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, das ist natürlich schon tausendmal gesagt worden. Und ich vermute, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden so ziemlich alle wissen, was dieses Wort tatsächlich bedeutet. Aber eben nochmal kurz griechisch zum Wiederholen, kommt von Demos, das Volk, und Kratia, die Herrschaft. Die Kratia tu Demu ist die Herrschaft des Volkes. Das ist zunächst mal das, was der Name sagt. Und dabei fällt schon mal auf, es geht hier um Herrschaft. Das ist dasjenige, was irgendwie im Fokus des Diskurses steht, den die alten Griechen seinerzeit geführt haben. Nico, weißt du, wo das Wort Demokratie zum ersten Mal auftaucht?
Ich schätze mal, dass es irgendwo in der antiken Geschichtsschreibung sein wird, aber ich kann es jetzt nicht genau lokalisieren. Vielleicht hilfst du mir da weiter.
Ja, du hast eigentlich schon den Volltreffer gelandet, weil da gibt es ja nicht so viele. Und es ist Herodot, der Vater der antiken Geschichtsschreibung. Wobei man auch wieder korrekterweise sagen muss, dass er den Begriff Demokratie so noch nicht verwendet, aber der Sache nach taucht die Demokratie bei ihm zum ersten Mal auf. In seinen Historien, und zwar in einer Szene, wo es einen Diskurs gibt, interessanterweise unter persischen Rechtsgelehrten, die der Frage nachgehen, welche die beste Staatsform ist. Und da stehen halt drei zur Auswahl, die sich dann wie ein Cantus firmus durch das antike Nachdenken hindurchziehen, nämlich die Monarchie, die Vorherrschaft eines Einzelnen, Monos, die Aristokratie, die Herrschaft der Besten, und dann eben die Demokratie. Das heißt, man hat eigentlich den Begriff Demokratie von Anfang an umgeben von zwei Geschwisterkonzepten, könnte man sagen, ja, also von zwei konkurrierenden politischen Formen, nämlich der Monarchie, die ja halt das Königtum uns allen, die irgendwie auch geläufig ist, und der Aristokratie, worunter man halt sowas wie eine Herrschaft der Eliten verstehen darf. Also eine kleine Gruppe von gesellschaftlich privilegierten oder durch Herkunft und Abstammung besonders relevanten Personen, die halt in einer Polis, in einem Gemeinwesen die Geschäfte ausüben. Und zunächst einmal gibt es diese drei Staatsformen. Und das ist interessant deswegen, weil hier erkennbar wird, dass die Demokratie zunächst mal als ein alternatives Konzept diskutiert worden ist. Weil offensichtlich die beiden anderen Modelle die alten Griechen nicht mehr so hundertprozentig überzeugten. Und dann ist es auch spannend zu sehen, dass bei Platon zum ersten Mal dass dieses Spektrum der drei politischen Formen ergänzt wird, nämlich um zumindest zu den beiden Erstgenannten, also die Monarchie und die Aristokratie, um Verfallsformen dergleichen. Also man hat dann plötzlich eine gute Variante und eine schlechte Variante, wenn man so sagen könnte. Mhm. Die gute Variante der Monarchie ist das gelingende Königtum, und dann träumt Platon ja teilweise auch von den Philosophenkönigen. Und was ist die schlechte Form?
Naja, wenn es ein ungerechter Herrscher ist, der nicht an das Wohl seines Volkes denkt.
Den nennt man dann Tyrannen oder Despoten. Das ist die Tyrannis oder die Despotie. Und dann gibt es auch zur Aristokratie eben ein Gegenmodell. Wenn die Aristoi, die herrschen, also nicht wirklich die Besten sind, dann ist das die Oligarchie. Heute angeblich vorwiegend in Russland vorzufinden. Jedenfalls ist das Adjektiv russisch das, was mit dem Substantiv Oligarchen den meisten am leichtesten von der Lippe geht. Ja? Also die Oligarchen. Und für die Demokratie hat interessanterweise Platon zunächst noch gar kein Gegenmodell. Ja? Da gibt es also erstmal nur die Demokratie. Und erst bei Aristoteles gibt es dann nochmal die Unterscheidung zwischen einer guten Demokratie und einer schlechten Demokratie. Die gute Demokratie heißt bei Aristoteles dann aber interessanterweise gar nicht mehr Demokratie, sondern die heißt Politie. Und die schlechte ist die Ochlokratie, das ist eigentlich die Pöbelherrschaft, wenn man so will. Oh. Da hat man also ein Bewusstsein dafür, dass es auch bei der Herrschaft des Volkes, des Demos, eine gute und eine schlechte Variante geben kann. So,
das finde ich, Moment mal kurz, da möchte ich mal eben einhaken, denn das finde ich ist ein interessanter Punkt, auch mit von, glaube ich, weiter geschichtlicher und auch aktueller Relevanz. Und zwar, auf der einen Seite hast du davon gesprochen, wie eine Elitenherrschaft, also die Herrschaft der Besten, negativ umschlagen kann, wenn die Besten nämlich nicht die Besten sind.
Genau.
Na? Und auf der anderen Seite jetzt die schlechte Variante der Demokratie, also der Pöbelherrschaft. Denn das ist ja genau das, was lange, lange Zeit, auch noch im 19. Jahrhundert, von den Eliten, von der Aristokratie als Argument gegen die Demokratie, gegen die Republik und so weiter, immer wieder eingeführt wurde. Oh Gott, wenn wir jetzt das breite Volk tatsächlich an die Wahlurne lassen, dann geht alles den Bach runter, denn letztlich müssen die politischen Entscheidungen ja von gebildeten Menschen getroffen werden, von Experten, die jeweils auch die Tragweite der und die Komplexität der Entscheidung jeweils überhaupt begreifen können. Und da war das Argument, das können die nicht und deswegen ist Demokratie untauglich.
Absolut,
jetzt sagst
ja.
du aber, Moment, da gibt es auch noch eine bessere Variante. Das ist natürlich jetzt der Punkt.
Genau, also diese Frage ist natürlich in der Antike selber auch schon diskutiert worden. Ja, und das war ja auch keineswegs so, dass alle antiken Griechen begeisterte Demokraten waren. Also Platon selber schreibt auch eine scharfe Kritik an der Demokratie oder trägt zumindest Argumente vor, die eben zeigen, dass auch die Demokratie eine Verfallsform aufweisen kann. Ne? Man muss auch sehen, der antike Diskurs kreist auch erstmal sehr lang um die Frage, wer ist eigentlich dieser Demos? Ja, sind das jetzt nur die Männer? Sind das nur die freien Bürger? Sind es auch die zugereisten Handwerker? Oder sind es wirklich alle? Ja, also das ist ganz normal, dass man sich auch zunächst mal dieser Frage widmet, wer ist denn hier nun eigentlich das Volk? Aber das ist für unseren Zusammenhang gar nicht das Spannende. Das Spannende ist halt, dass eben in dem Augenblick, wo man überhaupt feststellt, es gibt gelungene Varianten eines politischen Systems oder einer politischen Ordnung und es gibt Verfallsformen, da stellt sich eben die Frage, nach welchen Kriterien möchte man das eigentlich bemessen? Ja, woran bemisst man eigentlich, was ist eine gute Verfassung oder eine gute politische Form? Und das ist genau der Augenblick, wo überhaupt die politische Philosophie in die Welt kommt. Ja, dieser Diskurs, der wird bei Solon zum ersten Mal geführt, Solon von Athen. Der wird dann bei Platon weitergeführt, bei Aristoteles auch und beschäftigt dann eigentlich alle Staatstheoretiker, wenn man so will. Das Kriterium, das erste und älteste, findet man bei Solon. Und Solon, er fragt im Prinzip nach der Idee des Politischen. Warum organisieren wir uns eigentlich? Ja? Und woher nehmen wir den Maßstab, nach dem wir bemessen können, das ist eine gute politische Ordnung und das ist eine schlechte? Solon sagt, eine gute politische Ordnung ist eine, die in der Polis Homoneia und Harmonia sicherstellt. Homoneia, das ist so etwas wie eine gewisse Einstimmigkeit, ein Einklang und Harmonie, wissen wir alle, ist die Harmonie. Bei Platon ist der Gedanke ganz ähnlich. Er spricht von Gerechtigkeit. Und wenn es dann darum geht, zu beschreiben, was Gerechtigkeit ist, dann ist Gerechtigkeit in Platons Verständnis immer dann gegeben, wenn die einzelnen Bürger, er dachte halt eher an die Bürger, die Bürgerinnen nehmen wir jetzt aber mal dazu, ja, also eine politische Ordnung, in der die einzelnen Bürger und Bürgerinnen ihre eigene Individualität in Freiheit entfalten können, aber doch so, dass sie damit Teil eines Ganzen sind und quasi ihre Individualität rückgekoppelt haben an das Gemeinwesen. Aristoteles geht noch mal einen Schritt weiter, betont, sagen wir mal, die individuelle Freiheit der Bürgerinnen und Bürger noch stärker und setzt quasi das Gemeinwohl dahin, wo bei Platon die Gerechtigkeit steht. Aber es ist immer diese grundlegende Idee. Es gibt so etwas wie einen Sinn des Politischen, an dem sich eine politische Form muss messen lassen können. Und jetzt die Leute, die Demokratie befürwortet haben, wie Solon zum Beispiel im alten Athen, haben eben argumentiert, wenn es darum geht, das Gemeinwesen auszutarieren, zu balancieren, Gerechtigkeit zu erzeugen, dann sind wir doch gar nicht so schlecht beraten, wenn wir die einzelnen Bürger selber die Geschicke ihrer Polis in ihre eigene Hand nehmen lassen. Und das war im Prinzip das zentrale Argument. Und dann fragte man sich, wie du gerade gesagt hast, okay, und wer darf denn da jetzt eigentlich mitreden? Ja? Aber diese Frage wurde dann eben von Polis zu Polis auch unterschiedlich beantwortet.
Ah ja, das ist ja interessant, dass es auch Unterschiede in den verschiedenen Polis-Städten jeweils gab. Wer also als Bürger anerkannt wurde und das Wahlrecht hatte und wer nicht.
Genau, darüber haben sich natürlich die Theoretiker auch wieder Gedanken gemacht. Ja, also bei Aristoteles gibt es in dem Zusammenhang einen ganz spannenden Diskurs, den ich auch für unsere heutige politische Landschaft interessant finde. Ja, man kann ja sehen, was man damit machen will, aber ich finde ihn erstmal interessant, weil Aristoteles argumentiert, eigentlich dürfen sich an den politischen Belangen einer Demokratie oder auch in seinem Fall der Politeia, wie er dann eben die gute Demokratie nennt, nur diejenigen beteiligen, die wirtschaftlich autark sind. Das schlucken wir natürlich alle, weil das bedeutet, ja, natürlich, das bedeutet nämlich eigentlich, ist die aristotelische Demokratie ist das Gemeinwesen der Vermögenden, der Klasse der Besitzenden. Aber er argumentiert, und die Argumentation ist eine, über die man nachdenken muss. Er sagt nämlich, diejenigen, die nicht wirtschaftlich autark sind, bringen ihre wirtschaftlichen Interessen in den politischen Raum und verderben ihn damit. Die machen dann nämlich die Politik sozusagen zum verlängerten Arm ihrer ökonomischen Interessen, und das wollen wir in der Polis nicht. Eine gute Polis, und das ist eigentlich die Idee seiner Politie, also seiner gelingenden Demokratie. Eine gute Polis ist ein Ort, in dem ein freier Diskurs freier Bürger möglich ist, in dem diese freien Bürger die Geschicke ihres Gemeinwesens selbst verantworten.
Wow. Also ich finde, das ist erstmal ein wirklich ein sehr hoher Anspruch auch, oder auch, könnte man sagen, ein humanistisches Menschenbild, was dort sehr stark mit einfließt, nämlich, dass diejenigen, die, wie man heute sagen würde, wirtschaftliche Freiheit erlangt haben, nicht weiter nach Gewinnmaximierung ihr Handeln ausrichten, nicht nach noch mehr streben, sondern dass es dort ein Genug gibt, zumindest was die politische Sphäre angeht. Also dass zumindest das Bewusstsein der Bürger mit vorausgesetzt wird, dass die politische Sphäre so wichtig ist, dass die auch die eigenen ökonomischen Interessen da gar nicht eingreifen dürfen. Ja. Das also ist ja erstmal so ein humanistisches Bild, was ich sehr, sehr spannend finde, dass das dort so mit reingedacht wird. Und den zweiten Aspekt, den ich auch sehr spannend finde, ist, dass die verschiedenen Denker, die du ja gerade kurz angerissen hast, bei ihrem Versuch, die Kriterien für die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Staatsformen zu finden, sich ja über die Meinungen erheben. Es geht jetzt plötzlich nicht mehr darum, ja, ich bin der Meinung, das ist die beste Staatsform, und ich bin jetzt der Meinung, das ist die beste Staatsform, und am Ende gibt es dann vielleicht auch so eine Art Mehrheitsentscheid oder die Mächtigen entscheiden oder was auch immer, das wäre ja schon zirkulär, sondern es geht darum, tatsächlich grundlegende Kriterien zu formulieren, denen alle eigentlich zustimmen können. Denn allen geht es ja letztlich um Gerechtigkeit und um Harmonie.
Ja, oder wie es dann bei Platon in den Nomoi heißt, also in seinem großen späten Dialog über die Gesetze, die eigentliche Idee der Polis sind Frieden und ein Geist der Freundschaft unter den Bürgern. Ja? Und das ist interessant, weil das ist der namenlose Athener, in dem viele Platon selber vermuten, ja, viele Interpreten vermuten, das ist die Vox Originalis von Platon. Dieser namenlose Athener sagt, das pointiert gegen den Standpunkt des Spartaners. Ja? Der sagt nämlich, der Sinn der Polis ist das Gemeinwesen, oder der Sinn der Politik ist es, die Polis möglichst stark zu machen für den Kriegsfall. Ja, eine fast eher modern anmutende These, wonach quasi der Kriegszustand der Naturzustand ist und es jetzt im Gemeinwesen darauf ankommt, den Staat möglichst kriegstauglich zu halten. Aber dagegen interveniert eben der, sagen wir jetzt mal, der athenische, in der Tradition der attischen Demokratie stehende Gesprächspartner und weist eben auf diese alte Idee von Solon wieder hin, ja, eben diese Homoneia, der Gemeinsinn, das Gemeinsame, dieses systemische Denken, ja, das ist das eigentlich Entscheidende. Und in dem Zusammenhang ist es dann aber so, dass natürlich auch die politischen Theoretiker wie Platon und Aristoteles auch sahen, dass das ein sehr hoher Anspruch ist, ja, ein sehr hohes Ideal, was da gesetzt ist, und dass es an der Realität doch oft scheitert. Weshalb dann eben sehr schnell auch der Diskurs auf die Frage kommt, welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit das funktioniert? Also können wir ein Konstrukt bauen, dass es sozusagen diesen politischen Raum, diesen deliberativen Raum, wie Habermas das vielleicht nennen würde, der den offen hält und sichergestellt ist, dass die freien Bürger in Freiheit ihre Entscheidung treffen können. Und dann ist Platons Antwort darauf, wir brauchen eigentlich als Grundlage eines jeden Gemeinwesens, aber der Demokratie im ganz Besonderen, die Nomokratia, die Herrschaft der Gesetze. Da haben wir eigentlich die Urszene des rechtsstaatlichen Denkens. ja, wo gesagt wird, also es reicht nicht, wenn wir hier halt irgendwie ein ungeordnetes, unstrukturiertes, demokratisches Miteinander inszenieren, sondern wir brauchen eine Verfassung. Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen, der sicherstellt, dass der Raum des Politischen, dieser Diskursraum, den kann man sich ja in Athen wirklich auch bildlich vorstellen als die Agora, ja, der sicherstellt, dass darauf eben Politik gemacht werden kann. Und dafür ist dann eben Platon derjenige, der eben diesen Fokus auf die Rechtsstaatlichkeit lenkt.
Und was, also ich finde es Wahnsinn, wie immer wieder, wie neuartig und konsequent diese Dinge von Platon auch, ich will nicht sagen zu Ende, aber weit gedacht worden sind, wenn man sich mal überlegt, wie lange es in der europäischen Geschichte gedauert hat, bis die Verfassung im Staat überhaupt den Status hatte, dass sie über dem König, dem Regenten oder der Königin und auch über den kirchlichen Autoritäten tatsächlich stand. Das hat ja noch lange Jahrhunderte gedauert, wirklich. Du bist ja auch auf deinen Reisen tatsächlich auf der Agora, die du gerade erwähnt hast, unterwegs. Ich würde gerne noch mal vielleicht ein bisschen dazu hören von dir, was es denn bedeutete, nun Bürger dieser Demokratie zu sein, also auf der Agora zu sein, politisch tätig zu sein. Also was hat denn die attische Demokratie von ihren Bürgern verlangt noch, damit das überhaupt funktioniert?
Das ist zunächst mal ganz spannend. Man hat eigentlich gar nicht so sehr viel verlangt. Es ist, also interessant ist, dass zunächst ohnehin erst einmal der einzelne Bürger im Fokus steht. Ja? Also man hat bei den ganzen politisch-philosophischen Diskursen der Antike keine Institutionenlehre entwickelt. Also auch die Idee der Gewaltenteilung zum Beispiel fehlt vollkommen. Ja, und was ich auch ein ganz kleines, aber sehr, sehr interessantes, sehr aufregendes Detail finde, ist, dass in der attischen Verfassung einige der wichtigsten Ämter, die Archontenämter, per Losverfahren vergeben wurden. Bei dem Dialog, den Herodot mit seinen politisch Interessierten am persischen Königshof führen lässt, ja, wird die Demokratie sogar als die Staatsform präsentiert, in der alle Ämter per Los vergeben werden. Ja. Da fragt man sich, wie kommt man auf diese aberwitzige Idee? Man stelle sich mal vor, man würde das heute in der modernen Demokratie wieder einführen, die parlamentarische Demokratie nicht durch Wahlen also den Reichstag und den Bundestag nicht mit gewählten Personen zu füllen, sondern mit gelosten Personen. Ne? Aber die Idee, die dahinter steckt, ist letztlich die, jeder Bürger einer Polis, wenn wir wirklich Demokratie ernst nehmen, ne, muss jeder Bürger der Polis in der Lage sein, ein verantwortliches Amt in dieser Stadt zu übernehmen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das denn? Ja? Aber das bedeutet natürlich vor allem, dass die Polis, und das hat da Platon dann eben ganz konsequent auch sein Programm der politischen Bildung daraus entwickelt, aber es setzt eigentlich voraus, dass jeder Bürger einen Bildungsstand mitbringt, der ihm in die Lage versetzt, tatsächlich Verantwortung für sein Gemeinwesen zu übernehmen. Und das heißt, und da sind sich eigentlich alle antiken Autoren immer darüber einig, es heißt, dass eine solche Person tatsächlich den Blick auf die Polis lenkt und nicht auf seine persönlichen Interessen. Bis hin zu Aristoteles, der sagt, derjenige, der irgendwie Wirtschaft betreiben muss, ja, der kann gar nicht den Blick von seinen wirtschaftlichen Interessen auf die Polis lenken und den lassen wir mal lieber draußen, der darf dann auch nicht mitwählen, ne? Also oder nicht mitbestimmen. Das zeigt sich dann natürlich auch wieder solche Phänomene. Aber ich finde es zunächst erstmal grundlegend interessant, dass man hier die Idee hat, eine Demokratie ist das Entscheidende ist überhaupt gar nicht, dass hier gewählt wird. Ja, wir denken ja immer, ein Land, in dem gewählt wird, ist schon demokratisch. Und dann sehen wir irgendwie Russland oder Ägypten oder Syrien und fragen uns, war das jetzt wirklich Demokratie, obwohl die ihre Präsidenten wählen? Irgendwie ja nicht. Ja. Hier bei den Griechen sieht man, die Demokratie wird eigentlich von Anfang an als eine Kulturform gedacht, die ihre Essenz, ihre Substanz in dem Verantwortungsbewusstsein und Bildungsstand ihrer Bürger hat. Wenn wir das mal auf heute übertragen, glaube ich, würden wir unser Gemeinwesen sehr viel anders organisieren müssen, als wir es im Augenblick tun.
Ja, das denke ich auch. Ich stelle mir das gerade so etwas vor, denn diese, wie jetzt auf der Agora so eine Zufallsziehung wahrscheinlich mit Tontafeln stattgefunden hat. Man wusste, waren alle im Hut oder waren jetzt nur diejenigen im Hut, die sich auch selber zur Wahl stellten?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen.
Ja, aber gehen wir mal davon aus, es waren tatsächlich alle im Hut, denn als Bürger musste man davon aus auch bereit sein, nicht nur Rechte zu haben, sondern auch Pflichten zu übernehmen. So, und dann stellen wir das mal vor, das wäre so in etwa, die Bundestagswahl wäre so eine Art Ziehung der Lottozahlen, wo dann alle vor den Bildschirm hängen und dann, und der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin dieses Mal ist, und dann kommt ein Name und huch, irgendjemand springt aus dem Sessel hoch und denkt, wow, ich bin Bundeskanzler oder Rin. Das ist schon ziemlich interessant. Also ja, das wäre, man müsste wirklich sehr radikal, glaube ich, umdenken, wenn wir diese Form von zufallslos so übertragen wollten. Man müsste erstmal darüber diskutieren, ob wir das jetzt nur in den Stadtparlamenten jetzt also ganz eng an der antiken Polis übernehmen wollten oder auch tatsächlich auf Landesebene, auf Bundesebene oder ob da vielleicht nochmal andere Mechanismen oder Fähigkeiten nötig sind.
Herr Nico, aber ich, um mich nicht misszuverstehen, ich werbe jetzt nicht dafür, dass wir den Bundestag zukünftig wählen, obwohl das sicherlich mal charmant wäre, ja. Aber mir geht es erst eher darum, wirklich eine Idee daran erkennbar zu machen, ja, nämlich die Idee, dass wir sozusagen ein demokratisches Gemeinwesen von vornherein nicht richtig denken, also gemessen jetzt an der ursprünglichen Idee, die wiederum ihrerseits entwickelt ist von der Grundfrage her, warum machen wir überhaupt Politik? Was ist eigentlich die Idee der Politik? Ja? Aber gemessen an der ursprünglichen Idee denken wir ein demokratisches Gemeinwesen nicht richtig, wenn wir es irgendwie als eine Art Apparatur denken, ja, in der besonders kompetente Experten bestimmte Ämter bekleiden müssen. Und dann gibt es noch einige gewählte Volksvertreter, die irgendwie diesen Apparat am Laufen halten. Ja? Wir denken das alle sehr neuzeitlich mechanisch statisch. Und denken dann Demokratie vor allen Dingen von ihren Institutionen und von ihren Verfahren her. Aber dass Demokratie auch immer eine kulturelle Seite hat, ja, dass Demokratie einen bestimmten Spirit braucht, den man nicht durch Institutionen und auch nicht durch Verfahren generieren kann, sondern der wirklich so etwas wie eine demokratische politische Bildung braucht. Das ist ein Bewusstsein, das nach meinem Dafürhalten aus unserem politischen, öffentlichen Diskurs ein Stück weit verschwunden ist. Ja. Überall gab es früher diese Institute der politischen Bildung, Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. Man hat das als etwas sehr Wichtiges angesehen. Man hat auch zum Beispiel Volkshochschulen als politische Bildungseinrichtungen gesehen. Ja. Aber dieses Bewusstsein ist verschwunden. Ja. Wir machen das nicht mehr. Wir betrachten ehrlich gesagt ja auch die Medien nicht mehr als Bildungseinrichtungen, sondern eigentlich als Player in einer Unterhaltungsindustrie, die auch auf Quote angelegt sind. Aber dass letzten Endes für eine Demokratie eine gebildete Bürgerschaft das Grundkapital ist, von dem sie lebt, das ist der Gedanke, auf den ich hinaus möchte. Und ich glaube, das ist das, was wir von den Griechen lernen können, wenn wir uns eben auch vor Augen führen, dass man dort ja eben nicht danach gefragt hat, wer hat jetzt Politik studiert und im 8. Semester seinen politischen Magister gemacht oder wer sind die sogenannten Experten, die jetzt die Volksvertreter zu Rate ziehen, um auf der Grundlage von möglichst kompetentem Wissen quasi die richtigen Entscheidungen berechnen zu können. Wenn das Politik wäre, dann könnten wir nämlich letztlich auch unsere Volksvertreter durch KIs künftig ersetzen. Ja? Aber irgendetwas in uns sträubt sich ja dagegen, weil es für die Politik so wichtig ist, dass da engagierte Bürger mit Verantwortungsbewusstsein die Ärmel hochkrempeln, sich buchstäblich auf der Agora treffen, da miteinander palavern, ja, das ist das, was die vorzugsweise machen, aber auf diese Weise eine öffentliche Meinungsbildung betreiben. Und ich glaube immer, das ist das Entscheidende. Ja, Demokratie heißt gar nicht so sehr, dass jeder per Stimmabgabe in 4 Jahren einmal seine Meinung bekunden darf, sondern dass es eine öffentliche, freie Meinungsbildung gibt, ja, dass es Meinungsbildungsprozesse gibt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der gegenwärtigen Situation, da fragt man sich halt tatsächlich, ob dieser freie Diskurs in einem öffentlichen Raum noch im Jahr 2021 in der Form stattfindet, von der wir glauben, dass er eigentlich für das Vitalzentrum, ja, oder als Vitalzentrum, als Pulsgeber einer Demokratie funktioniert. Und da habe ich echt Sorgen im Augenblick.
Also wenn ich das richtig verstehe, und ich glaube, diese Sorgen teilen viele im Moment, dann hast du so den Eindruck, dass unsere Art eigentlich mit Demokratie umzugehen so eine Art gigantische Maschinerie irgendwie geworden ist. Nach der Art, ich glaube, mechanisch hast du auch gesagt. Und das erinnere mich jetzt spontan daran, dass ja auch tatsächlich diese Staatsformen mit der Industrialisierung und der naturwissenschaftlichen Revolution unter dem Paradigma von Newton und der Mechanik entstanden sind. Also wo ja auch die Natur von etwas Lebendigem sich gewandelt hat im Bewusstsein derjenigen, die sich sozusagen mit ihr beschäftigen, zu einem mechanischen, zu einem Art Mechanismus, wo alles nach Ursache und Wirkung, nach dem Kausalitätsprinzip passiert. Und wenn das so ist, dann ist natürlich auch verständlich, dass wir uns oder die Bürger sich davon ein Stück weit entfremdet fühlen, weil das Menschliche und damit auch sie selbst darin eigentlich kaum noch vorkommen, sondern lediglich Anhängsel der Maschine zu sein scheinen.
Genau, da sehe ich in der Tat ein großes Problem. Und das unterscheidet wiederum auch den neuzeitlich-politischen Diskurs vom Antiken. Die Antiken sind halt immer sehr stärker, denken sie in, sagen wir mal, in Paradigmen, die aus ihrer lebendigen Umgebung gekommen sind. Also sie denken stärker in Kategorien der Physis, griechisch gesprochen. Ja. Naheliegenderweise, weil sie eben sich noch gar nicht mit so viel Mechanik und Technik umgeben haben, wie wir das heute tun. Aber gerade im 18. Jahrhundert, dem wir letzten Endes alle unsere zentralen politischen Kategorien und Begriffe verdanken, setzt sich zunehmend dieses mechanistische, technische Denken durch und kolonialisiert eben auch den Bereich der Politik. Ja, und so kommt es eben, dass wir uns teilweise wie Zahnräder in einer großen Machtgenerierungsmaschine fühlen, ja, wo halt alle 4 Jahre dieser Mechanismus angeworfen wird, ja, und dann werden wir zur Urne gebeten, um quasi Macht zu generieren und Macht zu legitimieren, die dann wiederum durch diese große Maschine über die Gesellschaft verteilt wird. Ne? Aber das Macht, was ja wirklich eine zentrale politische Kategorie ist, nichts ist, was irgendwie technisch generiert werden kann, sondern das eben gerade auch in der Meinungsbildung der Menschen entsteht und dass sie da ihren Ort hat, wo viele Menschen übereinstimmen darin, dass eine bestimmte Handlung tunlich ist oder nicht oder dass eine bestimmte Person als Regierungschefin oder Chef ihren Dienst leisten soll oder nicht. Das wird dadurch eben verkannt. Ja? Aber das ist ein Gedanke, da können wir jetzt vielleicht noch in der Diskussion, die jetzt ja gleich beginnen soll, darauf zu sprechen kommen, dass eben eine politische Denkerin wie Hannah Arendt uns sehr deutlich vor Augen geführt hat, dass Macht etwas Lebendiges ist, dass im lebendigen Diskurs der Menschen, also wieder in diesem öffentlichen Raum der Polis, auf der Agora entsteht und nicht technisch generiert werden kann. Technisch kann immer nur Gewalt generiert werden. Wenn wir den Staat wie eine Maschine denken, dann sind wir ganz schnell versucht zu überlegen, wie kriege ich besonders viel Kraft hinter dem Hebel, und dann ist man bereits in einem gewaltförmigen Diskurs. Nein, nicht in einem gewaltförmigen Diskurs, aber in einem Diskurs, der um Gewalt kreist. Ja? Aber die Demokratie ist, glaube ich, deswegen für uns alle so attraktiv, weil sie wie besser als alle anderen uns bekannten Staatsformen uns in die Lage versetzt, Macht zu generieren. Und zwar Macht, die im Konsens der Bürgerinnen und Bürger, die in Freiheit und Verantwortung um die richtigen Lösungen ringen, generiert worden ist. Und nochmal, ja, dafür braucht es Bildung, und eine Demokratie, die nicht in ihre Bildung, in die Bildung der Bürger investiert, die macht irgendwas falsch. Platon sagte ja mal, solange nicht die Könige Philosophen und die Philosophen Könige werden, gibt es keine Hoffnung für unser Gemeinwesen. Ich würde da sagen, solange nicht unsere Bürger gebildet werden oder die Gebildeten ihre Bürgerrechte ausüben, besteht wenig Hoffnung für unser Gemeinwesen.
Nachdenkliche und auch starke Worte zum Ende unserer halbstündigen Zeit. Wir müssen leider, wie immer, gefühlt mitten im Gespräch abbrechen. Ich danke dir sehr für diese leidenschaftliche Herleitung der demokratischen Grundidee aus dem Geist der Antike und die Übertragung bis in die Gegenwart. Meine Güte, also ich habe jetzt auf jeden Fall, muss ich sagen, noch wieder Kontakt aufgenommen zu einigen Dingen, die auch bei mir so ein bisschen ins Hintertreffen geraten waren. Und wie geht's dir, Christoph? Hast du das Gefühl, dass der momentane Geist der politischen, sagen wir mal, Intensität, die wir überall wahrnehmen, dass das ein Stück weit auch produktiv werden kann, um diesen Geist der Demokratie wieder stärker in den Vordergrund zu rücken, von dem du gesprochen hast?
Keine leichte Frage, Nico. Ich glaube tatsächlich, wir stehen an einer Schwelle im Augenblick, ja, also einer Art Weggabelung. Ja. Und es wird sich in den nächsten Jahren entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Und da spielen ganz viele Faktoren rein. Da hat natürlich die Covid-Pandemie eine gewisse Rolle drin. Da haben aber auch die ganzen Digitalisierungsprozesse, die wir gegenwärtig erleben, spielen darin eine Rolle. Wir dürfen das Ganze natürlich auch immer, wir müssen es auch vor dem Hintergrund der globalen Entwicklung sehen, ja, wo wir im Augenblick eine große neue Supermacht haben, die alles andere als demokratisch ist und eher halt die gute alte Tyrannis wieder zur Geltung bringt oder vielleicht die Oligarchie, also ich denke an die Volksrepublik China. Ja. Und vor diesem Horizont wird sich unser politischer Diskurs in den nächsten Jahren, glaube ich, entwickeln müssen. Ne? Ich weiß es nicht. Ja. Es ist eine spannende Situation und ich glaube, es läuft tatsächlich auf die Frage hinaus, entwickeln wir uns dahin, dass der Staat eben zunehmend zu einer mechanischen Apparatur wird, die dann dir noch mit Hilfe von digitalen Technologien weiter optimiert und perfektioniert wird, aber unweigerlich den Raum des Politischen vernichten wird, weil in einer Maschine gibt es keinen Marktplatz mehr. Ja. Da gibt es nur noch funktionierende Zahnräder und vielleicht Überwachungskameras, aber da gibt es nicht einen lebendigen Diskursraum. Ja. Das heißt, es wird an uns Bürgerinnen und Bürgern liegen, diesen Diskursraum mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Und ich glaube, das wird die Aufgabe, die weltpolitische Aufgabe in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts für Europa sein, dass Europa letzten Endes sich als ein Sachwalter der demokratischen Tradition gegenüber einer Supermacht wie China, die alles andere als demokratisch ist, zunehmend positioniert und auch profiliert.
Ja. Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Den Diskursraum werden wir gleich gemeinsam mit den Teilnehmern hier im Live-Talk des Denkduetts eröffnen und gemeinsam noch in dieses Thema einsteigen. Einen kurzen Hinweis noch für die Podcast-Hörer auf das nächste Denkduett Nummer 17, das ich schon ankündigen darf am 30.03. mit dem Thema Lebe im Jetzt mit Peter Vollbrecht und auch dir, Christoph Quarch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Podcast-Zuhörern und wünsche ein frohes Weiterspinnen der Gedanken.